Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Weggeführt werden und im Exil leben müssen, ist traumatisch und beängstigend. Unser Gefühl für das, wer wir sind, hängt ziemlich stark von dem Ort ab, wo wir uns befinden, wo wir herkommen und natürlich von den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Wenn sich das ändert, brutal oder abrupt, wer sind wir dann noch? Die gängigen Wege, die wir nutzen, um unseren Wert in dieser Welt zu fassen, löst sich dann auf. Die Emotionen beginnen verrückt zu spielen und man beginnt, sich wert- und bedeutungslos zu fühlen. Wir passen nirgendwo rein. Niemand erwartet von uns etwas. Niemand braucht uns. Wir sind das fünfte Rad am Wagen. Wir werden nicht benötigt. Israel wurde 587 vor Christus von den Babyloniern ins Exil weggeführt. Die Menschen wurden einfach entwurzelt von dem Ort, wo sie geboren worden sind, von dem Land, das ihnen von Gott versprochen worden ist, dass es ihnen gehören wird. Dort lag ihre Identität. Aber es war verloren. Sie wurden stattdessen nach Babylon, durch das ganze Mittlere Osten, mehr als 1000 Kilometer weit weg, verschleppt, weggeführt. Sie verließen ihr Zuhause, ihren Tempel, wo sie Gott angebetet hatten und natürlich auch ihre beeindruckenden Gebirgslandschaften. Im neuen Land Babylon waren die neuen Bräuche und Sitten eigenartig, Sprache nicht verständlich, die Landschaft langweilig und flach. Das Wetter war anders. Die wohlbekannten physischen, kulturellen und seelischen Landmarken waren verschwunden. Die Exilserfahrung von Israel in seiner gewaltigen und extremen Form erfahren wir auch heute noch, 2600 Jahre später. Innere Exilserfahrungen machen wir sogar, obwohl wir nie weggezogen sind von dem Haus, wo wir aufgewachsen sind. Erste Exilserfahrungen kommen bereits, wenn wir von Mutterleib weggeführt werden, wo die Umgebung für ein Baby rau und eigenartig ist. Schon früh verlassen die Kleinkinder das Zuhause, um in die Krippe oder Kindergärten zu gehen, zu bleiben. Ich selbst sehe das an meinen Kindern, was das für eine Herausforderung für eine gewisse Zeit für sie doch ist. Bald ist es nicht mehr weit weg auch zur Schule, wo sie einer furchteinflößenden und fordernden Umgebung ausgesetzt sind. Und dann mit jungen Jahren verlassen sie die Schule und müssen sich durch die Welt schlagen. Auch das kann eine Exilserfahrung sein, wenn sich junge Menschen auf dem Weg in neue Städte und Länder machen. Ein Beispiel kann ich aus meinem Leben erzählen. Als ich in Kanada Theologie studiert habe, war meine Frau doch sehr erstaunt, dass ich im Umgang mit anderen Menschen dann so zurückhaltend geworden bin, nicht mehr so offen und zugänglich. Humor, Witze, Sprichwörter, Bräuche, Gestiken war einfach schwieriger ad hoc in Englischen rüberzubringen, als wie ich es im Deutschen eigentlich kenne. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt und ich habe auch die anderen haben mich nicht verstanden und ich selber habe die anderen nicht verstanden. Sich nicht verstanden fühlen kann natürlich als Exilserfahrung sich auch durch andere, kleinere und größere Umstände in unserem Leben durchziehen. Wenn sich die Regierung ändert, wenn sich unsere Kultur und der Wertemaßstab sich ändert, wenn unser Körper sich verändert, unsere Emotionen sich ändern, unsere Familien und Ehen. Die Umstände ändern sich ständig und man kämpft mit immer neuen Herausforderungen. Ich merke das selbst auf der Arbeit, wo ich in der Automobilindustrie unterwegs bin. Es wird wegen den vielen Umwälzungen, unter anderem auch wegen den neuen Antriebssträngen, von einem New Normal gesprochen. Eine Disruption, das, was das neue Normal ist. Wir werden ständig herausgefordert. Eine viel größere Exilserfahrung machen wir mit dieser Corona-Pandemie. Der neue Umgang miteinander stellt uns vor neuen Herausforderungen. Wir halten Abstand. Wir isolieren uns. Wir geben uns nicht die Hände. Der neue Umgang miteinander, ja, ich glaube persönlich, es wird von Bedeutung sein. Hier stellt sich die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Auch danach. Es wird uns begleiten. Die Entfremdung zueinander führt ganz bestimmt zur Isolation. Nicht wenige haben deswegen eine Identitätskrise und suchen auch unter anderem in Technologien eine Antwort, was ich nicht glaube, wo es die Antwort gibt. Die Krise der Hebräer in ihrem Exil ist ein dramatisches Beispiel dafür, was wir heute selbst erleben, weil wir selbst sind in dieser Welt. Immer wieder erleben wir durch neue Umstände, dass wir nicht zu Hause sind. Wir sind Fremde in dieser Welt. Dieses Gefühl, dass wir Fremde sind, kommt letztendlich von der Tatsache, dass wir Verbannte sind, weil die Menschen sich von Gott abgewandt haben. Ja, unsere Gesellschaft ist dieses gewisse Babel, was wir aus der Genesis-Geschichte lesen. Es ist eine Urgeschichte, die immer und überall in verschiedenen Formen erzählt wird. Ein Narrativ. Es ist die Geschichte vom Vertriebenwerden, wo Menschen ihre Heimat verloren haben, weil man sich gegen Gott aufgelehnt hat, um selber Gott zu sein. Es führte dazu zu Entfremdung, Isolation, Kommunikationsschwierigkeiten. Man hat sich nicht verstanden. Das wesentliche Verständnis von Exil ist, dass wir dort nicht sein wollen, wo wir sind und dass es nicht unser Zuhause ist. Es passt nichts mehr zusammen. Die 1000 Puzzleteile, die in uns über viele Jahre zusammengestellt worden sind, das Heimische, die Gestik, die Bräuche, die Rituale, die Phrasen, Sprache, Gewohnheiten, Wetter, Geschichten, die man sich erzählt, die sind einfach weg. Aber in all dieser Fremdheit und der Tatsache, dass es nicht mehr so ist, wie es war, kann uns eine neue Realität offenbart werden. Eine Realität, die viel umfangreicher ist, als die wir gewöhnlich kennen. In dem Schmerz und in der Mitte dieser erlebten Entfremdung kann Frieden und Freiheit entstehen. Dazu gehört die Erkenntnis, dass Sünde bekannt wird, dass seine Neuausrichtung auf Jesus geschieht und dass wir unseren Schmerz und Sünde ihm bringen. Bevor Jeremias Brief seine Landsleute mit dieser neuen Realität überraschen kann, müssen wir erstmal drauf schauen, warum sind sie eigentlich ins Exil geführt worden. Propheten predigten vor dem Exil, dass Israel nur sicher bleibt, wenn sie treu zu der Liebe Gottes bleiben würden, was sie natürlich nicht gemacht haben. Dann kam die babylonische Armee und hat die Stadt Jerusalem eingenommen, sowie den Tempel zerstört. Aus taktischen Gründen wurden dann alle Leute mit Einfluss und mit Leitungsfunktion verschleppt, weggeführt. Nur Jeremia ist zurückgeblieben, weil er wahrscheinlich als Leiter nicht angesehen war. Diese weggeführten Leute hat es überhaupt nicht gefallen und sind somit in Selbstmitleid versunken. Das ist nicht fair. Die anderen sind nicht besser als wir. Warum nur wir? Wir verstehen die Sprache hier nicht und das Essen schmeckt nicht. Es ist miserabel, das Wetter ist zu heiß und so weiter und so fort. Und es gab da auch noch die anderen religiösen Leiter, die das Selbstmitleid genährt haben. Wir kennen sogar ihre Namen. Ahab, Zedekia und Schemaja. Sie haben alle nur gut zugeredet und Hoffnung gegeben, dass alles schnell vorbei sein wird und dass sie das gar nicht verdient haben. Und wie soll es auch anders sein? Sie sind ja das Volk Gottes. Gerechtigkeit wird geschehen. Diese drei Propheten haben nichts anderes wie falsche Träumereien, Fantasien erzeugt. Folglich waren die Weggeführten nicht daran interessiert, sich zu engagieren und treu einer Arbeit nachzugehen. Es war ja nur eine Sache von kurzer Zeit und dann geht es zurück. Sie mussten also kein Leben in Fülle und Tiefe leben, sondern sie brauchten auch nicht verantwortlich zu sein. Warum sollten sie auch nur einen Garten anlegen? Viel zu viel Arbeit. Das muss man dann auch noch länger pflegen. Heiraten? Nee, lieber nicht. Dann ist man ja gebunden. Lieber gehe ich irgendwelchen Rendezvous nach, anstatt eine Familie zu gründen. Die kann ich dann später in Jerusalem aufbauen. Wir sehen, dass die falschen Propheten das Selbstmitleid der Leute zu irgendeinen realitätsfernen Fantasien manipuliert haben. Solche Leute sind dann nicht zu gebrauchen. Sie lebten nur von der Hand zum Mund. Aber dann kam der Brief von Jerusalem, geschrieben von Jeremia, der den Weggeführten vorgelesen wurde durch die zwei Männer, Elasa und Gemaja. So spricht der Herr, steht es da, Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes. Betet für sie zum Herrn. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Baut Häuser und wohnt darin. Das heißt, wir machen kein Camping hier. Das, wo wir sind, ist unser Zuhause. Mach dich heimisch. Das mag vielleicht der Ort sein, den du nicht magst, aber hier bist du nun mal. Bau ein babylonisches Haus. Richte es dir so ein, dass es für dich gut ist. Wenn du nichts tust, wird deine Zeit nur leer und armselig sein. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Eigne dir die babylonische Jahreszeit an. Beginne darin zu leben. Sei kein Schmarotzer und glaub ja nicht, dass jemand anders das für dich machen wird. Werde stattdessen produktiv und mach deine Hände dreckig mit der Erde, die in Babylon ist. Finde heraus, wie der Boden in Babylon funktioniert. Finde heraus, wie das Klima funktioniert. Leg einen Garten an, sodass du Früchte und Gemüse ernten wirst. Finde heraus, was die babylonischen Rezepte sind und koche sie. Heiratet und habt Kinder. Die Leute, mit denen du in der Nachbarschaft lebst, die sind nicht schlechter und auch nicht besser als du. Nein, die Babylonier sind genauso dein Nächster und Gegenüber wie deine Landsleute. Du kannst nicht die Person sein, wie Gott sich in dir vorstellt, wenn du reserviert und unnahbar ihm gegenüber bist. Das, was ihr gemeinsam habt, ist viel wichtiger, als was euch trennt. Die Babylonier sind ebenfalls nach dem Bilde Gottes gemacht wie du. Deine Aufgabe als Gläubiger ist, Vertrauen zu schaffen, indem man im Gespräch bleibt, durch Nächstenliebe, dadurch, dass man Verständnis aufbaut und zeigt. Und suche der Stadt Bestes, dahin ich euch habe weggeführt lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Die zentralen Wörter hier sind Bestes, Wohlgeht, Wohl. Viele kennen das Wort. Es ist das hebräische Wort Shalom, was so viel bedeutet wie Frieden, aber eine ganzheitliche Sicht auf einen Ort oder Land, wo das Leben floriert, gesund, erfolgreich und dynamisch ist, gedeiht, sich gut entwickelt und pulsiert. Aber vor allem deswegen, weil es einer größeren, göttlichen Vision folgt, das getränkt ist von der Liebe, wo Leben und Transformation stattfindet. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Werde Teil dieser Gesellschaft, aber nicht unter deren eigenen Bedingungen, sondern im Auftrag des Herrn. unter Gottes Bedingungen. So wie wir in dem Vater auch im Vaterunser beten. Dein Wille geschehe. Von dem heraus soll das geschehen. Jeremias Worte sind auch für uns eine Herausforderung. Ja, er fordert uns nicht weniger, von uns weniger, als dass wir das Gute, das Schöne und das Wahre suchen. Wir sollen als Gläubige vollkommen und lebendig sein. Was bleibt uns auch anderes übrig? Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist im Hier und Jetzt zu leben. Das ist der Ort und die Umgebung, wo du halt bist. Das ist die Arbeit, die du hast. Das ist nun mal deine Familie, die dir gegeben ist. Und ja, das ist die Pandemie, in der wir alle stecken. Ja, Auflagen sind sehr hoch und die Nachrichten sind sehr negativ. Aber Jeremias Botschaft ist, suche das Beste. Darin, in dem Rahmen, was dir gegeben ist. Es ist für uns auch ein Weckruf, mal zu überlegen, worauf kommt es an. Als Zeugnis kann ich hier auch von mir erzählen, von der Männerkleingruppe, die wir seit ein paar Monaten durchführen. Wir treffen uns monatlich zu dritt, kürzlich auch zu viert. Wir beten miteinander, hören auf Gottes Wort und tauschen uns zur Literatur aus. Ich habe den Eindruck, diese Männer leben richtig auf. Ich auch. Sie werden genährt vom Wort Gottes. Und wir brauchen uns ja auch als Nächster, als Gegenüber. Wir müssen erleben, was es bedeutet, Mensch zu sein, sodass Isolation und Entfremdung keinen Raum hat, trotz der Pandemie. Ansonsten gehen wir ein. Vielleicht ist so ein kleiner Literaturkreis oder eine andere ähnliche Gruppe auch was für dich nach dem Lockdown. Heute gibt es die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst nochmal die Willkommensschritte anzuschauen. Exil bedeutet genau das. Wir sind an einem Ort oder einem Zustand, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Mit Menschen, mit denen wir nicht sein wollen. Die entscheidende Frage ist dann, richte ich mein Augenmerk auf das, was falsch in dieser Welt ist und mich dann bemitleide? Oder fokussiere ich meine Kraft und Energie darauf, wie ich mein Leben, wie Eugene Peterson in seinem Buch Run with the Horses ausdrückt, wie ich mein Leben in Bestform leben kann, wo ich gerade bin. Im Wesentlichen wissen wir, dass wir das Beste für unser Leben doch suchen wollen eigentlich. Viel wichtiger als die Unzufriedenheit, wo wir leben, wie gut die Wirtschaft läuft oder mit welchen Menschen ich in der Nachbarschaft lebe und ob die Pandemie unser Leben einschränkt, ist die Tatsache, dass Gott an diesem Ort ist. Gott ist hier mit mir und dir. Weil Jesus seine Heimat aufgegeben hat für uns, hat er alle Verbannung, Entfremdung und Exil für uns durchlebt und ist nach seinem Tod und Auferstehung in den Himmel aufgefahren, um für uns Wohnung vorzubereiten, wo wir immer bei ihm sein werden. Mit seinem Tod hat Jesus, Gottes Sohn, dem Tod und der Verbannung und weggeführt sein, alle seine Macht genommen. Mit seiner Auferstehung nimmt er uns mit in ein Leben, was Sinn hat und bereits jetzt durch den Heiligen Geist Anteil gibt an diesem ewigen Zuhause. Was ich also jetzt gerade durchmache, da ist unser Gott schon da. Diese Welt gehört ihm und er hat die Kontrolle. Er ist erhaben. Er hat die Herrschaft. Es ist weiterhin möglich, Gottes Wille hier unter allen Einschränkungen nachzugehen und zu leben, genauso woanders und auch wie zu einer anderen Zeit. Ja, es mag sein, dass ich mich fürchte und ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen kann. Ich muss mein Leben komplett umkrempeln und viel neu lernen. Veränderung ist nicht einfach. Mich anderen Menschen zu öffnen ist riskant. Aber wenn das bedeutet, voller Leben zu sein und zu spüren, was Menschsein bedeutet, dann will ich es tun. Das Interessante mit so einer Exilserfahrung ist, dass es eigentlich immer wieder passiert. Das Oberflächliche verschwindet und das Essentielle, das Wesentliche, kommt zum Vorschein. Gott ist essentiell für unser Leben. Aber in unserem Leben gibt es so viel Irrelevantes, was das Leben eigentlich nicht ausmacht. Wir merken das bei Katastrophen wie, man muss umziehen, bei Unfällen oder Krankheiten, bei Kündigungen, bei Scheidungen, bei Tod. Solche Sachen passieren völlig unangekündigt. Dann fürchten wir uns und fühlen uns nicht mehr sicher, nicht mehr zu Hause, wie die Landsleute von Jeremia in Babylon. Was machen wir mit so einer Exilserfahrung? Was machen wir bei so einer Erfahrung? So wie die Babylonier, so wie die wie Israel in Babylonien, dass wir uns Fantasien hinterherlaufen, neuartigen Erzählungen, vielleicht Drogen und Alkohol zu uns nehmen, uns betäuben? Oder werden wir ein Haus bauen, heiraten, Kinder kriegen und den Shalom dieser Stadt suchen? So eine Exilserfahrung kann uns wirklich offenbaren, worauf es wirklich ankommt. Nämlich Gott mit ganzem Herzen zu suchen, da, wo wir gerade sind. In den ganzen Herausforderungen, in den neuen Umständen, die wir haben, da gilt es, Gott unseren Schmerz und unsere Sünden zu bekennen. Gott darum bitten, uns eine neue Perspektive für unser Hier und Jetzt zu geben, welches Hoffnung weckt, wo Gott an Raum gewinnt in uns. Ich möchte diese Predigt enden mit Jeremia 29,11. Sei es ein Vers, der euch begleitet in der folgenden Woche und euch segnet. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Amen.